Wie gesagt, ihr habt das schon gemerkt, dass ein bisschen anders dekoriert worden ist, weil wir die Couchtage mit Johannes Müller vor uns haben. Und die Hoffnung ist, dass wir tatsächlich zwischen Mittwoch und Sonntag eine Menge Menschen bei uns begrüßen dürfen, die dem Glauben ja noch skeptisch gegenüberstehen oder gar nichts damit anfangen können. Und dass Menschen kommen, die ehrliche Fragen haben, die vielleicht auch schwierige Fragen haben, die sie dann auch stellen können. Das ist so der Wunsch, dass wir mit den Menschen, die kommen, auch ins Gespräch kommen. Und das passiert, das ist meine persönliche ganz, ganz große Hoffnung, dass diese Tage etwas bewegen. Und dass ich von Hoffnung rede, hat damit zu tun, dass meine Frau gesagt hat, sie hat in ihrer stillen Zeit das Thema Hoffnung gehabt und sie hat gesagt, das wäre eigentlich ein gutes Thema für Sonntag. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, das stimmt. Hoffnung ist ein ziemlich gutes Thema und Hoffnung zu haben, vor allen Dingen auch für andere Menschen, ist unheimlich wichtig. Dass wir Hoffnung haben für diese Welt auch, die wieder in einer Phase ist, wo wir, glaube ich, alle spüren, das sind gerade wieder so ganz unsichere Zeiten. Das macht auch was mit uns, aber das macht auch was mit vielen Menschen, die nicht die Hoffnung auf eine Ewigkeit haben, die keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und das ist eine Phase, glaube ich, in der viele Menschen verunsichert sind. Und Verunsicherung führt immer auch gerne dazu, das ist auch bei mir so, dass ich mir denke, ja, am besten wäre es jetzt wegzulaufen, irgendwohin, wo man mit alledem nichts zu tun hat. Und Fluchtgedanken sind aber falsch. Fluchtgedanken ist nicht das, was wir brauchen in diesen Tagen, sondern was wir brauchen, ist Hoffnung. Hoffnung für die Menschen, die wir erreichen wollen. Und Jesus, der im Grunde genommen die Hoffnung ist personifiziert, genauso wie er Liebe personifiziert ist und vieles andere auch. Diese personifizierte Hoffnung, Jesus, arbeitet immer im Team. Und zwar im Team mit uns. Jesus sehnt sich danach, mit dir persönlich, mit mir persönlich zu arbeiten. Und als Gemeinde, so meine persönliche Hoffnung, werden wir auch in Zukunft noch gebraucht. Auch wenn wir schwierige Zeiten durchlebt haben im Laufe der 128-jährigen Geschichte der Gemeinde, ist Gemeinde immer noch hier. Sie ist immer noch am Ort. Und wie Arno vor 2 Wochen zum Beispiel auch sagte, Gott hat uns hier hingestellt und das stimmt. Und es mag sein, dass das, was wir zurzeit auch erleben, nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Gemeinden auch, dass Gemeinden immer mehr in Schwierigkeiten kommen, auch aufgrund von Überalterung, aber nicht nur. Das ist ein Stück weit vielleicht auch ein Zeichen der Zeit oder der Zeit, wo ja wir vermehrt auch daran denken, hoffentlich, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Also diese letztliche Hoffnung, die wir haben, wird manchmal auch ein bisschen mehr angefacht, indem wir durch schwierige Situationen gehen, einmal im Einzelnen, vielleicht persönlich, aber auch als Gemeinde. Und mag sein, dass nicht jeder meine Hoffnung teilt, dass wir eine Zukunft haben, auch als Gemeinde, aber das ist das, was ich glaube. Und ich möchte persönlich diese Hoffnung auch nicht aufgeben, dass wir als Gemeinde in Forthausen eine Art Leuchtturm sind, der leuchtet, der Menschen anzieht, der Menschen Orientierung bietet und Menschen hier ihre Hoffnung finden, hier Jesus finden. Und eine Gemeinde ist, über die man positiv spricht. Aber es geht nicht um unseren Ruf. Es geht gar nicht um unseren Ruf als Gemeinde, sondern letztendlich alles, was dahinter steht, ist ja der Ruf Christi. Dass Jesus einen guten Ruf hat. Dass wenn Menschen uns sehen, dass sie sagen, wow, was ist mit denen so anders? Ist vielleicht etwas dran an diesem Jesus, von dem die immer reden. Gemeinde hat nie uns gehört. Gemeinde gehört immer Jesus. Jesus hat das gesagt, es ist meine Gemeinde und ich werde Gemeinde bauen. Er ist der letztendlich derjenige, der die Verantwortung trägt für die Gemeinde. Aber Gemeinde hat Jesus eingeführt, ist das, was passiert ist, nachdem er als König intronisiert wurde am Kreuz, nachdem er gen Himmel gefahren ist, auferstanden und gen Himmel gefahren, dann kam Gemeinde, dann hat er Gemeinde gebaut durch den Heiligen Geist und das erleben wir jetzt heute hier in dem Moment, 2000 Jahre später, nachdem das alles passiert ist, immer noch. Gemeinde im Sinne Jesu ist etwas, was verbindet, was zusammengehört. Da gehört Verbindlichkeit genauso zu, wie sich zu vergeben, sich zu tragen. Und die Gemeinde ist das Bindeglied auch nach außen in eine Welt, die Jesus eben nicht kennt. Ich sage wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich sage, dass das griechische Wort Ekklesia oder Ekklesia, je nachdem, wie man es ausspricht, dass das bedeutet die Herausgerufene. Und wenn wir Gemeinde lesen im Neuen Testament, dann steht dahinter immer dieser Gedanke, die Herausgerufene. Und wir sind die Herausgerufene, die Gemeinde, die Gott gebraucht, herausgerufen hat mit allen anderen Gemeinden dieser Welt. Egal, was für eine Denomination, ob theologisch eher charismatisch oder weniger charismatisch, egal ob protestantisch oder wie auch immer, Gemeinde ist immer herausgerufen von Gott, herausgerufen aus dieser Welt. Und Gott hat uns aber nicht herausgerufen, damit wir es uns bequem machen oder bequemer machen, indem wir Sofas aufstellen, sondern das ist nur etwas, was wir hier machen, damit sich Menschen vielleicht leichter zu Hause fühlen, wenn sie ab Mittwoch dann zu uns kommen. Aber es liegt auch mit an uns und das ist das, was Jesus und Gott durch den Heiligen Geist in uns auch an Kreativität und Gaben hineingelegt hat, eben kreativ zu sein und zu überlegen, wie können wir als die Herausgerufenen effektiv in diese Welt hineinrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das, was ihr sucht, das, was ihr braucht, das ist Jesus. Darum geht's. Wir sind herausgerufen, um hineinzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wir haben als Gemeinde, gerade auch die unter euch, die schon viele Jahrzehnte hier zur Gemeinde gehen, wir haben als Gemeinde hier viele Zeiten erlebt, in denen wir Hochzeiten hatten. Und nicht nur, weil viele Menschen gekommen sind, um irgendwelche Feste mit uns zu feiern, sondern da waren einfach viele Leute da. Und wir erleben gerade eine andere Zeit. Und die Frage ist, was machen wir in solchen Zeiten? Resignieren wir? Werden wir hoffnungslos? Oder packen wir die Hoffnung nochmal so richtig beim Schopf? Indem wir sagen, nein, ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass Jesus hier weiter seine Gemeinde baut. Und es hat immer wieder Krisen gegeben, auch in der 128-jährigen Geschichte der Gemeinde Forthausen hat es immer wieder Krisen gegeben und jeder, der schon lange hier ist, kann davon erzählen. Und die Frage ist, was wir mit Krisen machen. Ich glaube, auf der einen Seite sind viele Krisen immer auch der Versuch des Teufels, uns zu demotivieren, weil Entmutigung ist die Visitenkarte, die er zurücklässt, wenn er uns besucht. Aber Krisen sind immer auch Chancen. Wir kennen diesen Satz, aber es ist tatsächlich so, dass Krisen auch immer dazu beigetragen haben, dass Menschen, die eine Krise gemeinsam durchlebt haben, wieder zusammengerückt sind und wieder hoffnungsvoll nach vorne geschaut haben, wieder angepackt haben, zu sagen, nee, wir wollen eben nicht nur einfach kuschelig zusammensitzen und uns selber feiern, wie toll wir sind und was wir alles auf die Beine stellen können, sondern wir wollen, dass Jesus in dieser Welt gesehen und gehört wird. Und das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde. Das ist mein Wunsch, dass wir das mehr und mehr leben. Und wir dürfen uns in alledem ganz persönlich selbstkritisch fragen, was ist es, was mich bremst? Was ist es, was mir vielleicht manchmal die Motivation und die Hoffnung raubt? Das kann man ganz persönlich machen. Und das kann man aber auch machen, indem wir uns fragen, was empfinden wir in welche Richtung möchten wir als Gemeinde gehen. Und wir haben in den letzten 2 bis 3 Jahren eine Menge erlebt, hat sich auch eine Menge verändert, es hat sich eine Menge positiver Dinge auch getan. Und ich glaube, wir haben uns immer wieder auch an diesen positiven Momenten gefreut. Aber es gibt eben auch Rückschläge, es gibt auch traurige Momente. Und auch da ist die Frage, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Ich habe gesagt, dass ich persönlich weiter Hoffnung haben will. Und auch ich muss mir diese Hoffnung immer wieder ganz neu erkämpfen. Aber ich glaube, dass Hoffnung uns Beine macht. Und diese Predigt, die basiert auf einem Text aus Markus 2. Und meine Idee war, dass wir diesen Text, ich lese den jetzt einmal vor, aber dass wir dann ruhig mal ein bisschen nachdenken und uns fragen, welche Aspekte von Hoffnung finden sich hier im Text einmal. Und wir sehen unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Reaktionen. Die Frage, was fällt euch da auf? Was seht ihr da? Wer oder was im Text löst Hoffnung aus? Was genau macht es mit den Menschen? Und ich wünsche mir, dass wir da gleich tatsächlich mal drüber ins Gespräch kommen und dass der ein oder andere mal mutig sagt, was er in diesem Stück Wort Gottes sieht. Für sich persönlich, für uns, für diese Welt. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist doch Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Toller Text. Einfach die Erzählung eines Ereignisses, das damals so passiert ist. Und ich möchte euch bitten, mal ein bisschen Zeit zu nehmen, 1-2 Minuten die Stille auszuhalten, euch selber Gedanken darüber zu machen, was dieser Text mit euch macht und was er euch sagt, und das dann ruhig auch gleich, wenn ich das Kommando gebe, allen anderen mitzuteilen. Ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sagt, er hat einen Gedanken dazu. Dann hebt mal kurz den Finger und ich komme mit dem Mikro zu euch. Nur Mut.
Ich finde halt die Aktion der 4 Freunde, welche Hoffnung sie damit eigentlich zum Ausdruck bringen, weil die scheinen Jesus ja wirklich zuzutrauen, zum einen zu heilen und Jesus das nicht nur zuzutrauen, sondern irgendwie scheinen sie das auch ganz konkret für ihren Freund zu erwarten. Und da finde ich halt, dass diese Hoffnung, die sie in Jesus setzen, sie zum einen auf den Weg bringt und zum anderen auch vor Hindernissen nicht zurückschrecken lässt, sondern die hätten ja auch umdrehen können. Was mache ich, wenn ich einen Kranken trage und alles zu ist und ich eigentlich keine Hoffnung habe, in das Gebäude reinzukommen? Ich drehe um oder ich warte draußen. Und was machen die? Die fangen halt einfach an, ein Dach abzudecken. Und ich finde halt diesen Aspekt von den vier Freunden ja für mich herausfordernd, dass Hoffnung halt nicht nur was ist, was ich in mir selber habe, sondern was halt auch Auswirkungen für andere hat.
Mhm. Danke. Jeder Gedanke, den ihr habt, ist es wert, geteilt zu werden. Ich mache euch Mut, das zu sagen, selbst wenn es nur ein, zwei Sätze sind. Aber wenn der Herr euch anspricht, durch den Text Gedanken gibt, lasst's raus.
Mein Gedanke ging in die gleiche Richtung, wobei ich mehr den Gelähmten gesehen habe. Der Gelähmte, der hilflos war. Und sie haben auch dem Gelähmten Hoffnung gegeben, weil er selbst hätte niemals den Weg dahin machen können. Und sie haben viel aufgewandt, um ihn dahin zu bringen. Und es ist so der Gedanke von Gemeinschaft. Er wäre alleine hilflos gewesen. Und wir sollten auch viel mehr darüber nachdenken, Gemeinschaft zu haben, um gemeinsam Dinge zu bewältigen, gemeinsam vor Gott zu bringen.
Danke, Rudi.
Mir fällt so auf, dass Jesus in die Herzen guckt und auch das tiefere Problem von dem Gelähmten sieht. Das Äußere ist zu sehen, der kann nicht laufen, er ist hilflos, er ist angewiesen auf andere. Aber in seinem Herzen, das hat nur er gesehen, er ganz alleine. Und das finde ich wunderbar bei Jesus. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben, wenn irgendwas uns bedrückt, wenn uns etwas schwerfällt, wenn uns irgendetwas belastet, was wir vielleicht selbst getan haben oder andere uns getan haben und wir daran festhalten und den Kampf kämpfen der Vergebung, dass Jesus uns sieht und sagt, ich helfe dir, ich mach dich frei davon. Das andere ist, ich hatte ein Erlebnis, als ich die Herzoperation hatte. Ich wurde ja halbtot gemacht, nein, an Maschinen gehängt, damit ich lebe. Also, und danach war ich so kaputt wie nur was. Als ich den Herzinfarkt hatte, ein paar Jahre vorher, da hatte ich Freude und Leben. Ich meine, äußerlich war ich krank und auch müde und auch körperlich nicht in Ordnung. Aber meine Seele, die lebte, die war wirklich toll drauf. Ich sagte, ich lebe im Himmel, also in meinem Kopf. Ja, meine Heimat ist nicht hier, sondern da. Und da war auch gerade die Jahreslosung so toll. Aber als ich die OP hatte, das war 2019, ich konnte nicht mal beten, Leute. Und ich bin ein Leben lang Christ und ich bin das von Herzen, weil Jesus mich hält, nicht weil ich so toll bin. Ich sagte, ich kann nicht beten. Aber jetzt kommt diese Geschichte, genau diese Geschichte, wo diese vier Freunde für den Kranken da waren. Und das war für mich Gemeinde. Das waren die Geschwister, die für mich gebetet haben, die mir das ab und an auch mal mitgeteilt haben, entweder durch einen Anruf oder als ich in der Reha war, hat mich auch jemand besucht. Das fand ich so wunderbar, so tragend, wenn man selber nicht kann, dass denn die Geschwister da sein sind, die einen denn durchtragen.
Danke, Inge. Wer möchte noch? Wir haben Zeit.
Was mir an dem Text noch auffiel, ist die Frommen. Wie sind wir denn? Wie oft haben wir was gegen den anderen, der auch fromm ist? Genau da haben wir zu meckern. Wir meckern laut oder wir meckern leise. Wir meckern, wenn sie nicht da sind, hinterm Rücken, wenn wir so auf dem Hof sind oder wo auch immer. Das finde ich immer wieder schlimm. Nicht nur in dem Text, sondern das machen wir selber. Und das ist das, worüber wir mal nachdenken sollten. Wie gehen wir mit dem Nächsten um, weil der vielleicht mal andere Gedanken hat, mal kreative Gedanken hat, mal den Gottesdienst anders zu gestalten, zum Beispiel die Lieder anders zu singen oder einfach mal anders ist. Dass wir das auch akzeptieren und sagen, okay, ist mir fremd, aber ich lasse ihn stehen und verurteile ihn nicht. Ich denke, das liegt bei jedem von uns. Und da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir das ablegen und sagen, Herr Jesus, hilf uns, dass wir unseren Bruder, unsere Schwester so akzeptieren, wie er ist. Du liebst ihn. Wenn ich das nicht kann, aber du liebst ihn. Und das sollte ich lernen. Das muss ich nämlich, ich rede von mir selber, muss ich selber nämlich genauso tun.
Danke.
Okay. Mir ist der große Glaube aufgefallen, den die Freunde haben, dass sie durch alle Umstände und Widrigkeiten ihren gelähmten Freund dahin bringen. Und sie machen das ja, weil sie wirklich glauben und vertrauen, es wird auch was passieren. Die machen das ja nicht einfach so. Und da stellt sich mir dann die Frage, wo ist mein Glaube, wo ist mein Vertrauen, wenn ich in einer schwierigen Situation bin? Renne ich dann wirklich auch zu Gott oder zu Jesus, so wie die Freunde das gemacht haben? Oder bin ich einfach nur deprimiert und versuche mich selbst immer darum zu kreisen und versuche selbst da rauszukommen? Der uns am besten helfen kann, das ist Jesus, so wie wir es hier gesehen haben. Jesus hat den Gelähmten wieder gesund gemacht und Jesus hilft auch mir, wenn ich mein Vertrauen auf ihn setze.
Am Anfang steht ja, dass richtig viele Leute dorthin gekommen sind, dass alles übergequollen ist. Und ich denke, dass sicherlich nicht jeder dieser Leute mit Hoffnung gekommen ist, sondern auch welche aus Neugierde oder ja mal gucken, was da los ist, hab mal von diesem Jesus gehört. Und ja, ist ja immer so, wo Massen sind, kommen auch, ist interessant. Und zum Schluss heißt es, dass alle vor Staunen außer sich waren und Gott gepriesen hat, dass wirklich dann Gott in dieser Situation so gewirkt hat, um auch den Menschen, die ja vielleicht Jesus noch gar nicht kannten, dann da durch dieses Wunder begegnet ist. Und das finde ich dann wiederum hoffnungsvoll, dass ja Gott die ganze Masse gesehen hat und dieses Wunder getan hat und das sicherlich ja nicht nur für den Gelähmten, sondern auch für die ganzen anderen Menschen, ja, was bewegt hat.
Ich denke die ganze Zeit über den Kranken da eigentlich nach. Und zwar, der war ja, da steht ja nicht, dass das ein Kind war, sondern dass es ein Mann war. Also geht man davon aus, dass das schon einige Jahre er quasi gelähmt war und auf dieser Matte gelegen hat. Jetzt haben seine Freunde quasi den Glauben für ihn, dass sie ihn dahin tragen. Okay, aber da im ersten Teil wissen wir nicht, ob der nicht auch noch seine Zweifel hatte, so nach dem Motto, ja, lass uns mal hingehen, wir können es ja mal ausprobieren. Aber spätestens dann, hier Vers 11, als Jesus sagt, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da war auch er gefragt und musste dann, diesen Befehl oder dieser Aufforderung nachkommen. Und entweder hätte er auch sagen können, nee, das geht nicht, ich bleib sitzen. Aber der ist dann eben aufgestanden und gegangen. Und ich denke die ganze Zeit so drüber nach, ja, was befiehlt Jesus uns einzeln, vielleicht auch als Gemeinde, aber uns Einzelnen, was wir tun sollen und was vielleicht unsere Matte ist an der Stelle.
Danke. Weiter. Mut, eure Gedanken zu äußern. Jeder Gedanke ist wichtig.
Ich bin noch bei dem Teil des Dachabdeckens. Ich finde das total faszinierend. Die machen einfach ein Loch ins Dach. Ich weiß nicht, also wenn bei mir einer ein Loch ins Dach machen würde, ich glaube, ich würde mich furchtbar aufregen, aber da steht nichts von. Da steht auch nicht, dass da irgendwie sich einer aufgeregt hätte über das Loch im Dach. Und es hat ja auch eine Weile gedauert. Ich glaube nicht, dass die da rauf sind, eine Folie weggenommen haben oder was weiß ich, was da oben drauf lag und den runtergelassen haben. Das wird sicherlich was gedauert haben. Also ich weiß nicht, wie hätte ich da reagiert, wenn es da oben auf dem Dach auf einmal rumort und es ist vielleicht sogar mein Dach. Und da macht einfach einer ein Loch rein, da regnet's rein ab heute Abend. Also ich finde das sehr faszinierend. Und dass die das alles so haben über sich ergehen lassen und dass sie zum Schluss Gott gelobt haben. Sowas haben wir noch nie erlebt und das ist toll, auch wenn da jetzt ein Loch im Dach ist.
Ist doch cool, ne? Wenn man so stille Zeit zusammen macht. So einen Bibeltext mal auf sich wirken lässt. Wer hat noch was auf dem Herzen? Wenn jetzt in euch gerade so abgeht, soll ich oder soll ich nicht? Ihr sollt.
Ich frage mich, was mit den Pharisäern ist, die ja vor Ort waren und versucht haben, Jesus irgendwas anzuhängen. Und da kommt der Spruch, das ist ja Gotteslästerung. Wie kann jemand Sünden vergeben außer Gott? Und sie erleben diese Situation, dieses Wunder. Und zum Schluss steht dann da, alle waren außer sich vor Staunen, priesen Gott. Und da frage ich mich, sind die Pharisäer da auch bei gewesen? Haben die das Wunder erlebt? Und ja, eine andere Einstellung gegenüber Jesus bekommen? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle.
Gut, ich habe noch ein paar Gedanken zu dem Text, die ich gerne weitergeben möchte, bin aber sehr, sehr dankbar, dass das Experiment der gemeinschaftlichen Predigt heute Morgen so wunderbar funktioniert hat. Das ist toll. Danke für eure Gedanken und ich bin sicher, da wäre noch viel, viel mehr, was euch so auf dem Herzen liegt und was ihr vielleicht auch sagen würdet. Mein Freund, der damals die Predigt gehalten hat, hat die tituliert mit Hoffnung für andere macht Beine. Das sieht man nicht. Ach so, stimmt. Danke. Ja. Ist gut, wenn man manchmal darauf aufmerksam gemacht wird. Aber Hoffnung für andere macht Beine. Und das, finde ich, macht dieser Text einfach auch ganz, ganz toll deutlich. Da waren Menschen, die Hoffnung hatten und diese Hoffnung macht sie zu Zubringern. Sie bringen jemanden zu Jesus. Und diese vielen Menschen, die sich versammelt haben um Jesus, die den Weg dann eigentlich versperrt haben, das waren Menschen, von denen ich glaube, sie hatten Durst. Sie hatten Durst nach Leben. Sie hatten Durst nach Sinn. Und vielleicht haben sie geahnt, dass diese Predigt vom Reich Gottes und diese Einladung Jesu, sich diesem Reich anzuschließen, dass es das ist, was ihnen fehlt. Und sie taten dann alles für ihren Nächsten. Diese vier Freunde taten alles. Das muss man sich, das habt ihr auch schön herausgearbeitet. Sie hatten Glauben und Hoffnung auf Heilung. Sie haben gegen Widerstände gekämpft. Sie haben sich nicht abhalten lassen, dieses Ziel, das sie hatten, zu verfolgen. Sie haben nicht da gesessen, vielleicht zu Hause, und haben gesagt, ach, das hat doch eh keinen Zweck. Ich meine, der ist jetzt vielleicht schon 20 Jahre gelähmt. Komm, das bringt doch eh nichts. Nee, im Gegenteil, sie sind hingegangen und haben eine Strategie entworfen, haben angepackt, sind zu Zubringern geworden und haben einen Menschen zu Jesus gebracht. Und ja, sie haben mit Jesus gerechnet. Und das ist krass, was Hoffnung auslösen kann, dass Menschen ja damit rechnen, dass sich eine Situation verändert. Das ist das, was Hoffnung macht. Der Glaube daran, dass sich eine Situation verändern kann. Das Zweite, was hier steht, ist, dass die Hoffnung eben auch gegen Widerstand arbeitet. Und auch das hat euch beeindruckt, dass Leute hingehen und decken ein Dach ab. Das waren nicht so Dächer, wie wir sie heute haben. Das war eine ziemlich strohige, staubige, lehmige Angelegenheit. Aber ich habe mir dann auch vorgestellt, die Leute, die da unten mit Jesus saßen, die haben eine ganze Menge Staub geschluckt und dann gesehen, da wird einer heruntergelassen an vier Stricken. Aber diese Freunde haben sich nicht abhalten lassen, als sie die Schwierigkeiten gesehen haben, die da vor ihnen lagen. Sie zogen sich nicht zurück. Sie haben nicht aufgegeben. Und sie haben auch nicht gesagt, nee, macht ihr mal. Lass mal die anderen machen. Ich warte mal ab. Ich guck mal, wie sich das entwickelt. Sondern sie haben angepackt und haben es gemacht. Und sie waren sich nicht zu schade, die Schwierigkeiten oder die Krise zu nutzen und daraus eine Chance zu entwickeln. Vielleicht waren sie sogar ein bisschen trotzig und haben gesagt, jetzt erst recht. Das Dritte, diese Hoffnung für andere ist nicht vergeblich. Das sehen wir in diesen Versen 5 bis 12. Das zahlt sich aus, wenn man Hoffnung für andere hat. Nicht, weil wir leisten. Es ist nicht die Leistung, die letztendlich da die Hauptrolle spielt, sondern wo Jesus drauf eingeht, ist auf den Glauben, weil er, und das habe ich auch hier stehen, er guckt auf das Herz, er guckt nach innen, er sieht den Glauben, er sieht die Motivation, er sieht die Liebe von diesen Menschen, diese Hoffnung, die sie für andere haben und die dann dafür sorgt, nicht bequem zu Hause im Sofa sitzen zu bleiben, sondern anzupacken. Zu sagen, nee, wir müssen tätig werden. Und am Ende führte das nicht nur zur Heilung, sondern es führte zur Beseitigung des allergrößten Problems. Sünde. Das war letztendlich das, was zwischen diesem Menschen, der auf der Matte lag, seinen Freunden und den Menschen, die zu Jesus kamen, das war das eigentliche Problem, das verhinderte, dass Menschen eben mit Gott selbst auch in Kontakt kommen konnten. Aber wer wie die vier Freunde auf Jesus fokussiert bleibt, der sieht, wie er das Problem am Ende löst. Wie er Heilung bringt, wie er Vergebung bringt. Und ich glaube, dass das vielleicht auch etwas ist, was wir brauchen, ganz neu als Gemeinde, dass wir uns auf Jesus fokussieren, und zwar nicht nur mit Worten. Ja, wir glauben alle, aber dieser Glaube und diese Hoffnung, letztlich ist die Frage, wohin führt das? Was machen wir damit? Was sind die Auswirkungen? Vielleicht müssen wir heil werden in uns drin. Vielleicht brauchen wir auch Heiligung. Vielleicht brauchen wir Reinigung von Dingen, die uns abhalten, den Glauben und Gemeinde so zu leben, wie Jesus sich das wünscht. Vielleicht brauchen wir Buße, Neuanfang. Was die vier auch demonstriert haben, war Einheit. Einer alleine hätte das so nicht geschafft, aber die vier Freunde haben Einheit demonstriert und haben dann angepackt und waren bereit, alles zu tun, alles zu geben, damit am Ende, und das ist das Vierte, vor allen Dingen auch steht, dass Gott gelobt und geehrt wird. Das ist das Maximum. Ich glaube, wir sind sehr, sehr häufig sehr fokussiert auf uns und sehr fokussiert auf das, was wir an Problemen haben, was wir an Schwierigkeiten sehen, an Konflikten, an Problemen, die wir mit anderen haben. Egal, ob das der Pastor ist oder ob das andere in der Gemeinde sind. Die Frage wird immer bleiben, bleiben wir fokussiert? So fokussiert auf Jesus, dass wir am Ende sagen können, gepriesen sei Gott für das, was er in unserer Mitte tut.